Moin, hallo und Tag. Willkommen zur neuen Ausgabe von Planet Sales, dem Podcast-Format, in dem ich euch Berufe im Vertrieb, Menschen dahinter und ihren Werdegang vorstelle. Mein heutiger Gast ist Juf. Hi, Juf.
Moin, Falco.
Ich freue mich auf die Folge heute ganz besonders. Juf ist auch ein ehemaliger Kollege, den ich von Xing-Zeiten noch kenne und dem ich auch über LinkedIn all die Jahre irgendwie treu geblieben bin, sodass ich seine Entwicklung nachvollziehen konnte. Und wir werden heute unter anderem einen Blick darauf werfen, wie leicht eigentlich der Spagat zwischen HR und Recruiting-Themen ist und auch was vielleicht es da für Gemeinsamkeiten gibt. Wenn euch die Folge gefällt, wenn ihr Feedback geben wollt oder einfach das Format gut findet, dann freue ich mich über Kontaktaufnahmen bei LinkedIn, folgt dem Format bei YouTube, Spotify, Apple Podcasts oder lasst einfach Like, Sterne oder Pralinen da, je nachdem, was ihr bevorzugt. Von daher, die erste Frage, wie auch in jeder Folge, ist: Wer bist du, wo kommst du her und was wolltest du als Kind denn werden?
Gleich die guten Fragen. Hallo, ich bin Youth. Ich bin ziemlich norddeutscher Typ, also ich bin Hanseat, ich komme ursprünglich aus Bremen. Vom Herzen her bin ich mittlerweile Hamburger, das darf ich in Bremen nicht so laut sagen, aber grün-weiß bin ich trotzdem noch. Ich bin jetzt irgendwie seit gut 20 Jahren im Job und ich wollte immer Bankkaufmann werden. Das war immer mein Traum, seitdem ich irgendwie denken kann.
Das ist witzig, das war damals auch mein erster seriöser Berufswunsch, glaube ich, weil mein Nachbar im Dorf damals Bankkaufmann war und ich fand es irgendwie faszinierend. Der verdient scheinbar ganz gut, der hat einen Anzug an, hat gutes Ansehen, das waren damals so meine Gründe. Also schieß gerne mal los, was dich damals in die Richtung gebracht hat.
Bin ich gar nicht so weit weg von den Gründen, die du gerade genannt hast. Also ich hab das tatsächlich mal reflektiert, weil ich bin auch Bankkaufmann. Also ich bin gelernter Bankkaufmann, ich habe in der Bank gelernt, habe auch relativ früh angefangen und habe aber auch nach 10 Jahren ungefähr gemerkt, ey, das war total die blöde Idee, aber dafür habe ich auch 10 Jahre gebraucht und habe dann mal reflektiert, wie bist du überhaupt auf so eine Idee gekommen? Ich bin durch und durch kein typischer Banker irgendwie und ich habe dann gemerkt, ich habe schon engen Bezug zu meinem Großvater irgendwie auch, das war immer so eine Person oder ist immer noch eine Person, die ich sehr achte und die ich sehr spannend finde und mein Großvater hat früher in seiner aktiven Zeit beim großen Kreditversicherer gearbeitet. Und ich bin als Kind öfter mal bei ihm im Büro gewesen. Und das fand ich total beeindruckend. Also der war irgendwie Abteilungsleiter damals und hat in Bremen so ein Büro gehabt und so ein richtig hanseatisches Büro, großes Büro mit großem Schreibtisch. Und es gab damals, die kennst du höchstwahrscheinlich gar nicht mehr, so die alten Telefone. Das waren so entweder so ein komisches Grün oder so ein Senfgelb, so mit Tasten waren die. Und dann gab es tatsächlich so eine Hörmuschel da dran, die hatte ein Kabel und die konntest du dir so dann als so irgendwie ans Ohr, falls jemand mithören musste bei so einem Gespräch. Und da habe ich immer mitgehört, wenn er telefoniert hat. Das fand ich total beeindruckend. Und Kreditversicherung und Bank war halt relativ ähnlich und so bin ich dann und da muss ich weiß nicht, wie alt ich da war. Da war ich echt ein Kind, 6, 7 oder so gewesen seit und seitdem war klar, ich muss in die Bank. Ich will das auch machen. Und so ist der Gedanke damals zustande gekommen. Das hat aber gedauert, bis ich das auch mal gecheckt habe, wo das eigentlich herkommt.
Ja, cool, aber das ist wirklich echt früh. Das heißt auch so, deine ersten Schülerpraktika sind dann auch schon in die Richtung gegangen?
Natürlich. Das war, ich habe meine Praktika in der Bank gemacht, bei der Citibank in Bremen, weiß ich noch. Damals hieß sie noch Citibank. Ich weiß, das ist auch im Nachgang, ist mir das aufgefallen. Es gab damals in der Schule ein Fach, das hieß Arbeitslehre. Ich weiß gar nicht, ob es sowas noch gibt. Da wurden Schüler vorbereitet auf den Job. Du musst wissen, ich bin mittlerweile 38. Ich habe sehr früh angefangen. Ich habe ich war gerade 17, als ich meine Bankausbildung angefangen habe. Das heißt, das war so eine Phase, da hatten wir mega hohe Arbeitslosenzahlen in Deutschland. Da wurde gerade Hartz IV beschlossen. Das heißt, der Arbeitsmarkt war da noch ein bisschen ist gut, der war ganz, ganz anders als jetzt. Also damals hat man gesagt, Deutschland ist das Sorgenkind Europas. Und da wurde die Schule so weit vorbereitet, dass die Schüler lernen, wie sie richtig in den Job kommen. Und da kam auch das Arbeitsamt und damals gab es das BITS, hieß das, glaube ich, Berufsinformationszentrum.
Das gibt's immer noch.
Das gibt's immer noch, okay. Und die haben so Tests mit eingemacht. Und ich habe die Tests immer so manipuliert, dass am Ende immer Bankkaufmann rauskam. Sondern ja, ich muss ja Bankkaufmann werden, das sagen jetzt auch die Tests, aber das war natürlich total einfach, wenn man sich mit dem Beruf ein bisschen auseinandergesetzt hat, also welche Tätigkeiten man gerne mag und dann kam da immer Bankkaufmann raus. So. Und das habe ich eigentlich seitdem verfolgt und es war total klar, dass ich Bankkaufmann werde.
Gab es denn trotzdem noch so eine Art Praxisschock, als du dann irgendwann richtig in der Ausbildung warst? Oder war das total wirklich für dich so, ja?
Ja, total, das war, also Man muss dazu sagen, das wurde mir auch relativ schnell, wurde mir genommen, ist falsch, weil da kann ja niemand was für, ne? Aber mal, ich hab ein falsches Bild irgendwie davon gehabt. Ich habe ja gesagt, ich bin relativ früh eingestiegen ins Berufsleben. Also ich habe dann auch mit der Schule aufgehört. Es war gerade 10. Klasse, das war so die erste Chance, irgendwie in den Beruf zu gehen. Ich habe gesagt, ja, probiere ich einfach, ne? Wenn es klappt, dann mache ich halt kein Abi. Und hat auch gleich direkt geklappt. Also ich habe gleich ein Angebot bekommen. Bin dann auch zur Bank gegangen, habe dann dort angefangen und das waren relativ große Ausbildungsklassen, Ausbildungsgänge. So, also wir waren 50, über 50 in meinem Ausbildungsjahrgang und ich war natürlich der Jüngste. So, ne? Da waren auch Leute drin, die waren 30 und kamen gerade aus dem Studium und solche Geschichten. Ne? Und das war für mich natürlich ein schon hartes Pflaster, irgendwie da reinzukommen, weil ich war noch ein Kind so, ne? Und ich sollte jetzt irgendwie Kunden beraten in der Bank, dann war das eine Phase, wo sich Banken extrem gewandelt haben. Das war eine Phase, in der Banken angefangen haben, Vertrieb zu machen. Also die kamen eigentlich aus so einer, okay, du bist Banker, da gibt's die Kassierer, da gibt's die Berater, dann gibt's die Baufinanzierer, hin zu, okay, es müssen hier alle Vertrieb machen. Wir gehen weg von diesem Service-Gedanken, wir schicken die Leute an die Überweisungsterminals, da gab's Internetbanking noch nicht so richtig und an die Geldautomaten und alle in der Bank fangen an, den Leuten Versicherungen anzudrehen. So im überspitzten Sinne. Und das hat natürlich, das war eine miese Stimmung, ne? Weil du hast dann irgendwie den Kassierer gehabt, der seit 40 Jahren irgendwie an der Kasse steht, kurz vorm Rentenalter ist, den sie jetzt da rausziehen und sagen, du musst jetzt Versicherungen verkaufen. Und da bin ich dann reingerutscht und das war schon ziemlich hart, muss ich sagen. Also aufgrund meines Alters, aufgrund der Stimmung, die da herrschte, die Bank hat damals auch fusioniert mit einer anderen Bank. Das heißt, Arbeitsplätze sind dabei auch draufgegangen. Also das war eine harte Schule und Bank damals war auch nicht schön, ne? Also da wurdest du auch angeschrien, da wurdest du auch von der Ausbilderin irgendwie ins Büro zitiert, wenn ein Berichtsheft, wenn da irgendeine Seite fehlte und das war nicht cool. Und ich bin mit sehr viel Freude irgendwie und Elan in diesen Beruf gegangen und bin dann ganz schön auf den Bauch gefallen. Ja.
Hast du denn damals dann so in den 20ern irgendwie schon realisiert, dass das, was du gerade machst, eine Art von, also klar, Verkäuferberuf oder auch Vertriebsberuf ist. Hast du so klar schon auch angefangen, dann vielleicht Vergleiche zu ziehen, okay, was mache ich jetzt eigentlich hier bei der Bank und könnte ich das nicht vielleicht irgendwo woanders auch außerhalb der Bank machen?
Nee, da war das, also ob ich das irgendwo anders auch machen könnte, war da kein Thema, weil du musst wissen, damals war es so, wenn du in eine Bank gegangen bist, an der Ausbildung, dann war eigentlich klar, du wirst dann da auch bis zur Rente bleiben, ne? Also die Frage ist nur, irgendwann gehst du in die Firmenkundenberatung oder gehst du irgendwie in die Baufinanzierung. So, das waren eigentlich die zwei Wege, die du einschlagen konntest. Aber das war so Zeiten, zumindest als ich angefangen habe, da bleibst du. Du bist ein gemachter Mann, wenn du in der Bank bist. Und ohne Quatsch, wenn ich mir angucke, die Leute, mit denen ich die Ausbildung gemacht habe, die sind immer noch da, größtenteils. Oder viele davon, ne? Von daher hatte ich diesen Gedanken gar nicht. Was mir aber sehr schnell klar wurde, ist, weil wir waren, glaube ich, auch der erste Ausbildungsjahrgang, der richtig schon Ziele bekommen hat. Das waren jetzt keine großen Ziele, aber man hat schon gesagt, okay, wir müssen jetzt auch die Neuen irgendwie darauf trimmen, dass wir hier eine Vertriebsorganisation sind, ne? Und wir haben sofort Vertriebsschulungen bekommen. Das war Bestandteil der ersten Ausbildungsjahre auch. Also das war schon sehr klar, ja.
Jetzt hast du ja gesagt, das waren insgesamt trotzdem so 10 Jahre, die du dann im Bankwesen verbracht hast. Mhm. Wann kam denn eigentlich so, also einerseits denke ich gerade, du musst recht unglücklich gewesen sein, weil du irgendwie gesagt hast, so die Stimmung war eigentlich so nicht gut in deinen jungen Jahren, aber wann hat eigentlich so der Punkt eingesetzt, wo du dann wirklich gesagt hast, ich glaube, ich gehe jetzt in eine andere Richtung?
Der erste Moment war, als ich für eine Online, da bin ich gerade nach Hamburg gekommen und dann war ich für eine Online-Bank tätig. Das war aber ein Projekt, ein outgesourcedes Projekt sozusagen. Das heißt, es hat ein Dienstleister übernommen. Das war eine Neukundenakquise für eine Online-Bank. So. Das war so eine Phase, da war ich Anfang 20, ne? Da habe ich einen Job, da brauchte ich einen Job irgendwie, um Geld zu verdienen. Da habe ich irgendwie andere Sachen im Kopf gehabt als Job. Das war mir jetzt nicht so wichtig, so, ne? Hauptsache, ich weiß nicht, muss irgendwie nicht am Band stehen und verdiene irgendwie mein Geld und kann irgendwie am Wochenende auf den Kiez gehen, so, ne? Das war irgendwie so mein wichtigster Faktor. Und in der Phase habe ich dann aber über dieses outgesourcete Projekt auch den Beruf des Recruiters kennengelernt, beziehungsweise damals der Personaldienstleistung. Das war der erste Kontakt. Und so habe ich das irgendwie auch gemerkt oder habe gemerkt, okay, man kann irgendwie auch Jobs spannend finden und auch Interesse daran haben, ne? Weil es jetzt nichts mit dem Vertrieb zu tun hat, sondern eher mit dem Bankwesen. weil ich war einfach auch hinterher, also ich bin dann auch noch in dem Bankwesen geblieben. Ich bin nicht sofort in der Zeit in die HR-Welt irgendwie gerutscht oder gewechselt. Ich habe auch die Subprime-Krise mitgemacht, auch im also das war 2009 dann die Phase, ne? Also danach auch noch, auch mitten im Investmenthaus. Also da war ich auch ziemlich live dabei. Und das war, glaube ich, dann eher der Knackpunkt, wo ich gesagt habe, ich weiß nicht, ob das so geil ist, was wir hier machen, oder? Wo ich mir überlegt habe, okay, irgendwie ist das strange so. Irgendwie ist es ganz komisch, was da gerade passiert. Und das war dann aber auch eher das Thema oder ist das Thema Bank, Finanzen. Das ist irgendwie nicht so das, mit dem ich irgendwie cool bin.
Was waren denn damals so Tätigkeiten, von denen du gemerkt hast, die machen mir eigentlich zumindest sehr viel Spaß und die haben mir gar keinen Spaß gemacht? Oder vielleicht auch, was du zumindest rückblickend eigentlich weißt, wo sich so der Split gezeigt hat zwischen Sachen, die beibehalten wirst und denen, die wahrscheinlich recht schnell versuchst abzulegen im anderen Job?
Das hat sich auch gar nicht verändert, ne? Also ich habe da, glaube ich, ein klareres Bild mittlerweile bekommen, aber was ich total gerne mag, ist mit Menschen interagieren, beraten mag ich total gerne. Ich mag Menschen weiterhelfen. Ich bin total der ehrgeizige Typ. Das heißt, ich mag auch so Contest-Situationen total gerne. Was ich richtig blöd finde, sind irgendwie Monkey Work. Also irgendwie, weiß ich nicht, Sachen abheften, irgendwelche Sachen machen, die wiederkehrend sind. Also alles, was wiederkehrende Sachen sind, finde ich total idiotisch. Das ist dann so der Moment, wo ich merke, okay, dann sollten wir eine Software haben oder irgendwie Bot bauen, der irgendwie sowas macht, weil das muss kein Mensch mehr machen. Und das war damals auch in der Bankausbildung, ey, ich weiß noch, in der Ausbildung musst du ja irgendwie durch alle Abteilungen, ne? Und dann hatte ich auch, weiß ich nicht, 4 Wochen in einer Bausparkasse, wo ich irgendwie die Papierakten rausgeholt habe, wo die Nipsis abgebrochen sind und musste 4 Wochen die neu abheften. Oder ich war im Archiv und konnte dem Typen einfach nur zugucken, wie er Akten rausholt. Oder es gab damals so Mikrofische, hießen die. Das waren so ganz kleine, durchsichtige, wie so, kennst du noch so einen Tageslichtprojektor? So einen Overhead-Projektor?
Ja, ja, Polylux.
Genau. Mhm. Genau, und die gab es damals auch in der Bank, aber so ganz klein, und dann hast du die auch so reingeschoben und da waren dann Kreditnummern drauf und dann musste ich die den ganzen Tag raussuchen, um dann im Archiv Bescheid zu sagen, welche Kreditnummer das ist, damit die Akten rausgeben konnten. Und ey, sowas, da kannst du mich jagen, ne? Ich weiß noch, da saß ich da und das ist wirklich, du guckst auf so eine Uhr, die da oben hängt und es geht, tack, tack. Wann hören diese Tage endlich auf?
Aber ich würde zumindest vorstellen, wenn man so mit einem Archivar, sage ich mal, irgendwie, der schon lange Jahre da ist, der hat wahrscheinlich zumindest viele Geschichten irgendwie teilen können von, ach, guck mal hier, die Akte, das ist der und der Fall.
Du, das ist, ich muss, wenn du irgendjemanden kennst, der in einem Archiv arbeitet, gut, ich will es jetzt nicht pauschalisieren, aber das war das Krasseste, was ich je gesehen habe. Also, wie das da abläuft. Das war wirklich in so einem Bankarchiv, das ist ein Keller, das sind diese Riesen, kennst du bestimmt, ne, aus so Filmen oder so, diese Riesen, wo du an so einem Rad drehst und dann geht so eine ganze Wand zur Seite und dann hast du wieder einen Gang und kannst da wieder rechts und links akten. Genauso war das. Und das ist im Keller, das ist dunkel, da durfte noch geraucht werden, ne? Aber auch nur dort im Keller war so ein bisschen cholerischer Typ, der auch immer am Telefon geschrien hat, hab ich nicht, gib's nicht, die muss beim Müller liegen. Also es war auf jeden Fall amüsant.
Immer so das mitschwingende Gefühl von, ah, vielleicht ist hier damals der Azubi verloren gegangen, von dem keiner mehr weiß, wo er ist.
Also, dann gibt es auch andere Geschichten, ohne Scheiß, dann musste natürlich jeder durch das Archiv und es gibt auch, kann mich erinnern, dass mal ein Kollege von mir erzählt hat, du, ich saß da freitags, er war wieder auf 180, jemand ruft an, er haut den Hörer aufs Telefon, macht das Licht aus und geht und der Azubi sitzt da halt noch, ne? Also, solche Sachen sind da passiert. Ja.
Ah, shit. Genau, und dann hast du ja schon gesagt, du bist eigentlich über so ein Outsourcing-Projekt eigentlich da mit dem Thema Recruiting in Verbindung gekommen. Und wenn ich zumindest jetzt einen Blick auf dein aktuelles LinkedIn-Profil werfe, dann ist dort eben der Eintrag, der zumindest zu den 10 Jahren ganz gut passt, Tempo-Team, beziehungsweise dann eben Randstad sozusagen als größere Gruppe, wo du dann am Ende auch als Niederlassungsleiter warst. Beschreib doch mal den Moment eigentlich, in dem du so im Recruiting gefühlt angekommen bist und wo du eigentlich das Gefühl hattest, was ist vielleicht noch ähnlich zu dem, was ich vorher auch schon im Bankwesen gemacht habe und was ist eigentlich gerade völlig, völlig neu für mich und wie fühlt sich das an?
Also das Spannende ist, und das war mir relativ schnell klar, weil ich auch wusste, dass das meine Stärken vielleicht auch sind. Ich würde gar nicht sagen Bankwesen, sondern Elemente des Vertriebs und Recruiting sind extrem ähnlich. Das ist, also ich nutze alles das, was ich im Vertrieb gelernt habe, auch fürs Recruiting. Ich will das mal kurz ausholen, warum das so ist. also alle jungen Leute, die zuhören, werden das kennen. Wir haben mega Fachkräftemangel in Deutschland. Ihr könnt euch jeden Job eigentlich aussuchen, wenn ihr halbwegs gut irgendwie ausgebildet seid. Ich habe vorhin schon gesagt, das war früher ein bisschen anders. Und wenn man guckt, wie das früher war und sich Recruiting-Prozesse anguckt, dann merkt man auch, das basiert alles noch auf dem alten System. Also allein schon, wie generiere ich Leads? Ich nutze auch den Begriff fürs Recruiting Leads. Also das ist für mich ein gängiger Begriff. Für mich ist ein Kandidaten Lead. Und was machen wir im Recruiting im Standard? Wir schalten eine Anzeige auf irgendeiner Plattform und warten, dass da irgendwie ein Lead kommt. Also man nennt das im Recruiting Post and Pray. Das ist so, als wenn du ein Produkt verkaufen willst und hängst irgendwo ein Plakat hin, ich verkaufe ein Handy und wundere mich, warum dann da keiner kommt, der mein Handy kaufen will, weil jeder hat ein Handy. So. Und das war mir relativ früh klar, dass das passieren wird, weil, und das ist auch spannend, und dann hast du auch schon wieder was mit der Bank zu tun, in der Bank habe ich sehr früh was über den demografischen Wandel gelernt, weil in der Bank, das war damals so die Phase, wo Rentenversicherung losging. Das habe ich gelernt, so, und das war unser Hauptprodukt, was wir verkauft haben. Und da war, kennst du bestimmt diesen Tannenbaum, ne? Der sich immer weiter nach oben zieht. Und da war mir relativ schnell klar, okay, wenn das passiert, was hier gesagt wird, dann werden wir entweder, wird unsere Wirtschaft zusammenbrechen, so, komplett. Oder wir werden einfach einen Fachkräftemangel haben, weil wir viel zu wenig Menschen haben, die arbeiten. Und genau das ist ja passiert. Und dementsprechend habe ich auch sehr früh angefangen, Recruiting wie einen Vertriebsprozess zu betrachten. Das heißt, Lead-Generierung funktioniert im Recruiting mittlerweile auch so über Paid-Ads, kurze Impulse im richtigen Moment, One-Click, einfach E-Mail-Adresse, Telefonnummer und kurzen Namen irgendwie bekommen, sprechen, qualifizieren den Lead, das mache ich auch im Recruiting. Ich brauche kein CV im ersten Step, ich muss qualifizieren. Was willst du machen? Was interessiert dich? Eine Bedarfsanalyse, genau das machen wir auch im Recruiting. Und dann natürlich entscheiden, okay, in welchen Funnel geht der jetzt? Ne? Ist der was für das Produkt? Ist der was für das Produkt? Ist der vielleicht auch gar nicht was für mein Produkt? Weil, keine Ahnung, ich sag jetzt, in der Bank hättest du gesagt, die Schufa-Auskunft ist vielleicht negativ. Okay. Dann eine Absage. Ne? Und diese Elemente, das war mir relativ früh klar, dass die im Recruiting ist. Und wenn du in der Personaldienstleistung bist, dann bist du da natürlich auch sehr zahlengetrieben, weil das ist ja nicht dein eigener, im Regelfall nicht dein eigener Mitarbeiter, sondern du suchst ja einen Mitarbeiter für eine Fremdfirma. Und das ist dann auch ein sehr kalkulatorisches Geschäft. Also wie hoch darf der Lohn sein? Was ist meine Marge dabei? Wie viel brauche ich davon, um am Ende profitabel zu sein? Und dann kannst du da auch so rangehen. Ne? Das war mir dann schon sehr klar, dass diese Elemente, die ich aus dem Vertrieb kenne, sehr gut ins Recruiting einsetzen kann. Und immer noch, ne? Ich habe jetzt auch zuletzt für mein Recruiting-Team bei meinem letzten Arbeitgeber aus dem Sales rekrutiert, weil das total gut passt. Das ist genau das, was wir brauchen im Recruiting, ne? Also.
Was war denn aber wahrscheinlich dann irgendwann noch im Bankwesen dieser initiale Schlüsselmoment, wo du eigentlich gemerkt hast, dass dir das Spaß macht, dass du irgendwie gerne mit Kunden arbeitest und dass du dann vielleicht auch dann gut drin bist? War das einfach so ein externes Feedback oder war es vielleicht irgendwie, also Ausbilder, Kunden oder wo kam der Aha-Moment her, das eigentlich zu erkennen?
Also ich rede halt gerne, ne? Also ich rede halt gerne mit Menschen, ich helfe denen gerne, ich bin gerne der am Ende eine Lösung parat hat und das war auch der Impuls zu sagen, ich gehe in eine Bank, weil meine Vorstellung war, ich kann Menschen helfen, ihre finanziellen Themen irgendwie zu klären. Das war der Grundgedanke dabei. Dann kam irgendwann dieser Vertriebsaspekt dazu, also als ich dann da war, wusste ich, okay, ja, ist nett, aber wichtiger ist, dass du verkaufst, anstatt wirklich immer die beste Lösung für den Kunden zu finden. Das ist leider so. Und das fand ich dann nicht mehr ganz so witzig, muss ich sagen, weil das geht irgendwie auch in Kombination. Aber manchmal ist der Druck halt so groß gewesen, dass du halt Oma Erna einen Bausparvertrag verkaufen musstest, obwohl die damit gar nichts machen konnte. So, ne? Das gab es halt auch, solche Situationen. Und ich wusste aber, dass ich schnacken kann, dass ich gerne kommuniziere, dass ich auch Leute irgendwie mitreißen kann, dass ich Leute für eine Sache begeistern kann. Und auch das ist was im Vertrieb total wichtig ist, aber natürlich auch im Recruiting, wenn ich Leute davon überzeugen möchte, dass wir vielleicht ein guter Arbeitgeber für ihn sind oder für sie.
Und jetzt bist du ja nach der Zeit dann bei Tempo-Team bzw. Randstadt zu der Station gekommen, bei der sozusagen wir uns dann noch auf dem Flur kennengelernt haben. Dort bei Xing warst du dann Senior Account Manager, hast dort die Personalberatungsbranche oder Personaldienstleister auch betreut, aus der du ja gekommen bist und hast im Endeffekt ja noch mehr in die HR-Welt reingeguckt. Und ich finde, das Spannendste ist eigentlich, als ich weiß noch damals, dass ich das, glaube ich, dann über Xing oder LinkedIn wahrscheinlich mitbekommen habe, ich habe danach dann gesehen so, hey, der ist jetzt Head of Recruiting geworden. Das hat mich damals richtig überrascht, aber ich fand es auch richtig cool. Deswegen würde ich gerne mal von dir erfahren, wie einerseits vielleicht die Suche danach gelaufen ist oder eigentlich so die Überlegung, die Seiten so hingehend zu wechseln und in der Branche quasi zu bleiben, aber eigentlich vom Vertrieb jetzt plötzlich ins Recruiting zu gehen und vielleicht auch ein bisschen mal von dir zu hören, wie das so aufgenommen wurde, auch bei manch anderer Firma, bei der du dich beworben hast.
Also ich glaube, das Schlüsselelement war Randstad, ne? Oder die Zeit bei Randstad, weil ich bin ja vom Vertrieb, vorher war ich komplett im Vertrieb in der Bank, zu Randstad gekommen und bei Randstad war es ja schon eine Mischposition. Es gab damals, man nannte das Personal- oder Vertriebsdisponent, so habe ich dort angefangen. Das heißt, du hast sowohl die Recruiting-Seite bedient, als auch die Vertriebsseite. Du bist losgegangen, hast Kunden aufgerissen und hast im selben Moment aber auch Kandidaten qualifiziert und geguckt, okay, wo kriege ich die her, wie passen die dazu? Das heißt, da hatte ich schon beide Seiten irgendwo kennengelernt. Ich habe dann das große Glück gehabt, muss man sagen, echt gefördert worden zu sein vom Randstad-Konzern, vom Tempo-Team damals, was echt nicht selbstverständlich war. Ich bin da relativ schnell in so ein Nachwuchsführungskräfteprogramm gekommen. Ich glaube, ich war 6 Monate da, durfte dann direkt am AC teilnehmen. Das war ein 2-tägiges Assessment Center. Bin da auch durchgekommen und habe dann ein Jahr eine Führungsausbildung bekommen und habe nach dem 11. Monat, also kurz bevor ich die auch abgeschlossen habe, dann meine Niederlassung auch angeboten bekommen. In Bremen war das dann damals. Also, und dann bin ich ja natürlich auch schon viel in der Führung gewesen, habe natürlich aber auch noch Vertrieb gemacht, aber hatte auch die Verantwortung fürs Recruiting, für das Personal dort, für die Auswahl und habe natürlich da auch schon sehr enge Berührung auch zur HR-Abteilung gehabt, weil wir die Strategien der unserer Kunden auch gemacht haben. Das waren teilweise große Projekte, wo es um wirklich große Personalflexibilisierung ging, die wir für große Produktionsbetriebe irgendwie auch hatten. Und habe dann sozusagen ja genau dieses Wissen bei Xing kombiniert. So, ich wusste, okay, ich kann Vertrieb, so, ich habe das irgendwie 10 Jahre vorher gemacht. Ich kann aber auch die HR-Welt, weil ich das jetzt kennengelernt habe. Und das war, glaube ich, eine sehr gute Mischung, weil ich konnte somit mit Personal Vermittlern oder Personaldienstleistern, die ja dann auch meine Kunden waren bei Xing, auf Augenhöhe reden. Das war immer so mein Schlüsselelement, weil ich konnte, und das ist was eine Erkenntnis daraus auch für mich ist, immer über Use Cases verkaufen. Ich kann noch so viele Produktfeatures aufzählen, und das haben auch andere gemacht, die ich so in meinem Leben kennengelernt habe, aber wenn du es nicht schaffst, in Use Cases zu verkaufen, dann ist es egal. Und das Schöne ist, und das freut mich jetzt immer noch, wenn ich das mitbekomme, ich bin ja jetzt schon seit einigen Jahren bei Xing irgendwie raus, ich habe meine Frau dort kennengelernt, die arbeitet auch noch oder wieder da und die ist so im Customer Success Bereich, das heißt, die spricht auch manchmal mit Kunden, sie hat jetzt meinen Namen angenommen, weil wir geheiratet haben und es gibt immer noch Kunden, die sie fragen, sagen, aber sie sind nicht mit Youth Wegen verwandt, ne? Du hast mein Mann, oh, viele Grüße, so, und das ist jetzt, wie lange ist das her? Weiß ich nicht, 6, 7 Jahre, 5, 6, 7 Jahre oder so, und das zeigt mir irgendwie, okay, das scheint nicht so schlecht gewesen zu sein, über Use Cases da irgendwie ranzugehen. Und das heißt, ich war ja nicht so ganz fremd dem Recruiting, ne? Also da war schon Bezug und von daher war die Story für mich auch gar nicht so fremd, weil ich habe halt vorher rekrutiert für Externe und dann habe ich halt als Recruiter und dann Head of Recruiting natürlich für eine interne Firma rekrutiert.
Hast du auch gemerkt, dass dir alle Firmen vielleicht, mit denen du dann in Kontakt getreten bist, das auch, also das abgenommen haben, dass du dieses Talent oder diese Qualifikation mit sich bringst? Als zumindest, glaube ich, ist
nee,
es
halt schon die eine oder andere Situation.
Ja, also ich hätte mich auch daran gedacht, dass das Konventionelle, vielleicht gerade so bei größeren Konzernen denken ist, passt nicht ins Schema. So kleinste Abweichung, nee, das wird eher nichts.
Absolut klar, weil ich habe es dann nicht, ich hatte mal das Gefühl, dass ich mal bei jemandem im Bewerbungsprozess war. Das war aber auch schon danach, nachdem ich auch schon im Recruiting, also nach der Xing-Zeit und habe natürlich auch erzählt, was ich bei Xing gemacht habe und auch habe ich Vertrieb gemacht, aber ich habe natürlich auch mit den Produkten auch Recruiting-Strategien dort verkauft. Ne? Und Xing war ja jetzt nicht nur einfach okay, eine Stellenanzeige, sondern die Kunden, die ich betreut habe, da ging es um Recruiting-Strategien, weil das ist deren Hauptbusiness gewesen, ne? Die Personalberater. Und das war dann alles auch total spannend, fanden sie gut. Und dann wollen sie natürlich auch Zeugnisse irgendwann sehen. Dann schickst du ihnen die Zeugnisse und dann steht da natürlich irgendwie Senior Account Manager, Key Account Management, was natürlich überhaupt total vertriebslastig. Und dann kam schon so, sagte, du hast irgendwie Recruiting-Strategien dort irgendwie gemacht. Ja, aber klar, es ist eine Vertriebsposition. Und dann gab es auch irgendwie eine Absage ohne weitere Kommentare. Ich glaube, dass das schon was damit irgendwie auch zu tun hat, weil das natürlich von außen dann auch schwer zu sehen ist, ne?
Cool. Und jetzt hast du schon gesagt, auch kurz in der Vorbesprechung, du warst danach gut 4 Jahre in der Finanzcheck- oder Finanzportale-Gruppe, wo auch Smava zum Beispiel dazugehört, wo du dann eben als Head of Recruiting beziehungsweise dann auch generell für Global Talent Acquisition bei Smava zuständig warst und damit im Endeffekt auch in einer Firmengruppe, die generell auch Quereinsteiger und Vertriebler sucht. Also das heißt, du hast wieder irgendwie den roten Faden dann beibehalten. Deswegen würde ich gerne mal wissen, abseits von diesem prozessorientierten Denken, das du vorhin schon mal beschrieben hast, dass Bewerber eben ja auch irgendwie als Leads zu sehen sind und dementsprechend eine Kampagne dahinter stehen könnte. Was würdest du aus den ganzen Jahren auch vielleicht mit Einblick eben aus der Industrie sagen, was eigentlich ein Geheimnis ist, um wirklich Quereinsteiger zu finden und im Endeffekt auch anzusprechen, die vielleicht in der Branche gar nicht arbeiten oder auch sogar mit diesem Gedanken im Vertrieb zu arbeiten, noch nie sich beschäftigt haben oder das einfach noch gar nicht wissen, bevor man sie darauf anspricht?
Also ich würde mal beide Perspektiven aufmachen. Also das eine ist, ich würde vielleicht erstmal aus Unternehmenssicht gucken, weil das war ein sehr spannendes Learning, was wir oder was wir auch in den 4 Jahren, die ich jetzt bei Finanzcheck und dann bei Smava Finanzcheck, die dann zusammengehören, jetzt seit irgendwie einem guten Jahr irgendwie auch gelernt habe, weil die Vertriebsorganisation ist die größte, also das ist der wichtigste Element bei so Unternehmen wie Smava und Finanzcheck, ne? Das sind B2C-Vertriebler, die natürlich witzigerweise dann natürlich Kreditprodukte verkaufen, das heißt, da war dann auch der Bankenhintergrund wieder ganz spannend und was da wichtig ist und auch eine Erkenntnis ist und was auch wichtig war, der Organisation auch zu vermitteln, Vertrieb ist ja kein Ausbildungsberuf. Also du kannst ja nicht sagen, okay, wenn ich Vertriebler suche, suche ich nach ausgebildeten Vertriebler oder Leute, die das Studium Vertrieb gemacht haben. Da gibt's jetzt, glaube ich, mittlerweile irgendwelche Spezialisierungen, aber grundsätzlich können Vertriebler in allen möglichen Branchen und mit allen möglichen Ausbildungen irgendwo rum. Weil ein Bankkaufmann lernt auch Vertrieb, ein Versicherungskaufmann logischerweise auch. Ein Industriekaufmann höchstwahrscheinlich eher weniger, sei denn, er ist wieder woanders, ne? Also das ist einmal das eine, dass man Vertriebler nicht auf dem Papier erkennt. Das war eine ganz wichtige Erkenntnis. Das heißt, was wir gemacht haben ist, wir haben Personas gebildet. Also wir haben uns unsere Struktur angeguckt, unsere Vertriebler, haben uns die besten Vertriebler angeguckt und haben geguckt, wo haben wir Synergien? Also wo haben diese Menschen, die bei uns sind, Synergien? Da gab es dann ein paar Punkte, die sehr offensichtlich waren. Wir haben zum Beispiel festgestellt, dass unsere guten Vertriebler sehr sportbegeistert sind. Kann Zufall sein, so, aber es war ein Anhaltspunkt. Was vielleicht auch was mit Ehrgeiz zu tun hat, ne? Und haben dann angefangen, unsere Lead-Strategie genau an diese Persona auszurichten. Das heißt, wir haben nicht mehr gesagt, wir suchen jetzt den Bankkaufmann, den Versicherungskaufmann oder irgendwas, sondern wir haben ganz klar das Werbemittel, was wir auch ausgespielt haben, auf sportbegeisterte Menschen gelegt. Wir haben das Targeting auf Sportler gelegt und haben gesagt, ey, Quereinstieg Vertrieb, komm doch mal, lass uns doch mal sprechen. Und das hat total gut geklappt, weil wir haben festgestellt, wenn wir eine Anforderungsanalyse machen und die Kompetenzmodelle auch eines Vertrieblers auseinandernehmen damals, dann natürlich ist es cool, wenn jemand einen vollen Methodenkoffer hat, mit Einwandbehandlung, mit Bedarfsanalyse, mit Abschlussstärke, super, ist aber nichts, was man nicht jemand beibringen kann. Was du aber niemandem beibringen kannst, ist eine gute Kommunikation. Und das war der Schlüssel. Das war der Schlüssel. Wir haben Leute gesucht, die eine gute Kommunikation haben, die ein gewisses Selbstbewusstsein sind, die aber auch gut reflektieren können, die gut quatschen können. Und wir haben dann, und das ist wirklich großartig, wie Smava und Finanzcheck das machen, die haben ein eigenes Schulungszentrum. Also jeder, der dort anfängt, geht erstmal 4 Wochen in ein Schulungszentrum, bevor sie überhaupt richtig mit Kunden telefonieren. Die haben ein tolles Trainerteam. Die lernen was, die lernen eine fachliche Seite, also fachlich, was Bankprodukte angehen, die lernen aber auch Vertriebsmethodiken und da lernt jeder was. Und da ist jemand drin, der ist seit 6 Jahren in einer Bank und jemand, der Koch vorher war, aber eine tolle Kommunikation hat und die gehen da auf einem relativ ähnlichen Level raus. Und das ist die eine Perspektive. Vertriebler kannst du musst einfach mit Menschen sprechen, um zu erkennen, ob jemand die Kompetenz hat, ein guter Vertriebler zu sein. Und du musst ihn natürlich fördern, keine Frage. Aber man muss dazu auch sagen, aus einer Unternehmenssicht, ich glaube, es gibt gerade 3 Berufsgruppen, das sind einfach die wichtigsten, die es gerade im Markt gibt, zumindest in der Bubble, in der ich mich bewege. Und das sind ITler, das sind Recruiter und das sind Vertriebler. Das sind einfach die heiß begehrtesten Berufe, die es gerade gibt. Und Unternehmen müssen sich da öffnen, weil wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich einen Vertriebler suche, der höchstwahrscheinlich noch auf meinem Produkt unterwegs war, 5 Jahre Vertriebserfahrung mitbringt, kannst du vergessen. Also musst du schon irgendwie Google sein oder sowas, ne? So, das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite, wie erkenne ich, ob ich ein guter Vertriebler bin? Ich glaube, quatschen mal mit den Leuten, die Vertrieb machen, ne? Weil Vertrieb kann für mich auch sehr vielseitig sein. Ich bin kein Vertriebler gewesen und das ist auch nicht mein Typ irgendwie, der. Es gibt ja so Leute, die sagen, man kann, wenn man ein guter Vertriebler ist, kann man alles verkaufen, ne? Gibt's bestimmt. Ich bin nicht der Typ dafür, ne? Ich bin zum Beispiel jemand, der braucht eine krasse, also ich muss tief auf dem Produktthema sein, um mich sicher zu fühlen, um dann auch in Use Cases denken zu können. Das ist, glaube ich, ein spezieller Typ Vertriebler. Und dann gibt's wieder die Hunter-Logik. Die rufen einfach alles an, die holen sich was runter, die können gut argumentieren, die quatschen viel und dann kommen die auch zu ihrem Erfolg und machen das auch gut. Und ich glaube, da ist wichtig für sich mal selber zu erkennen, was bin ich eigentlich für ein Typ und was für eine Art Vertrieb passt vielleicht zu mir. Weil ein Hunter und ein Farmer einfach auch ganz unterschiedlich funktionieren. Und dann vielleicht auch die Branche und die Organisation. Wie tickt die Organisation? Wie ist die Kultur? Stehe ich da drauf, wenn die Leute eine Glocke klingeln und wenn ich einen Verkauf gemacht habe? Oder motiviert mich was anderes? Aber am Ende so Eat the Frog-Style, ne? Also Sales, da muss man Bock zu haben. Da muss man auch irgendwie Frustration abkönnen. Und das muss man, glaube ich, für sich selber erkennen, was bin ich für ein Typ dort.
Sind zwei Beobachtungen, die sich auch viel mit denen decken, die ich irgendwie in den letzten Monaten gemacht habe. Also einerseits viele Arbeitskollegen jetzt aus meinem eigenen Vertriebsteams, die ich gefragt habe, wo ich auch gemerkt habe, das ist richtig bunt gemischt. Also da sind manchmal so ein bisschen die klassischen Draufgänger dabei und manchmal wirklich eher introvertierte Leute. Also da stimme ich dir voll zu. Und auch mit dem Thema Spitzensportler. Also nicht unbedingt nur Sportbegeisterte, ganz oft auch. Vielleicht sind es auch nur sehr kleine Ausschnitte bei LinkedIn. Wirklich Vollzeit-Profisportler, die dann aber irgendwann nach der Sportlerkarriere halt nochmal beruflich irgendwie Fuß fassen und aber auch ganz oft so in so einer Schiene landen. Aber das kann auch ein bisschen verzerrter Eindruck sein.
Nee, ist klar. Also das passt ja auch, ne? Also diese Initiative, dieser Ehrgeiz, den brauchst du ja auch einfach, um ein guter Vertriebler zu sein. Und ich glaube, da gibt es halt einfach Synergien zwischen Sport und Vertrieb, logischerweise.
Ja, vielleicht als Sportler, auch wenn ich jetzt absolut selbst nicht der Spitzensportler bin, aber ich kann mir zumindest vorstellen, wenn du eben ein bestimmtes Trainingsziel hast, was du im Endeffekt ja auch in Zahlen bemessen kannst, dass zumindest das sich ja sehr gut übertragen lässt, eben auf deinen späteren Alltag.
Ja.
Und was mich zum Beispiel auch interessieren würde, das war ein Stichwort, das hat mich selbst nochmal vorhin an meine Zeit als Arbeitsvermittler erinnert, dieses Thema, du musst mit jemandem ins Gespräch kommen, um erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen, dass die gut im Vertrieb sein würden oder auch könnten. Und damals im Jobcenter Friedrichshain-Kreuzberg in Berlin, da wurden ja auch viele wirklich Langzeitarbeitslose betreut, also auch Leute, die auch schon entweder im alten Beruf nicht mehr arbeiten konnten, weil irgendwie Knie kaputt und irgendwie Bau ist nicht mehr drin oder Handwerk oder einfach Leute, die halt durch, keine Ahnung was für Schicksalsschläge, irgendwann halt dann 10 Jahre sozusagen da im Sozialsystem schon hängen. Und es gab wirklich dort viele Fälle von Leuten, mit denen du ins Gespräch gehst, die dann plötzlich super kommunikativ sind und gut drauf sind, wo du halt wirklich ganz oft das Gefühl hattest, das ist jemand, der funktioniert im Kundenkontakt, aber der war halt vorher Handwerker oder, keine Ahnung, hat irgendwo in der Backstube so für sich hergearbeitet. Was glaubst du, wie würdest du Leuten vielleicht, die von außen irgendwie super geeignet wirken, aber das für sich selbst irgendwie noch gar nicht verstanden haben, dass sie das irgendwie können, wie würdest du so jemandem irgendwie zur Seite stehen oder irgendwie auch Tipps geben, damit du im Endeffekt Leuten, die offensichtlich das Potenzial haben, das im Endeffekt auch selbst glaubhaft machen kannst, dass die das mitbringen?
Ja, das ist gar nicht so einfach, glaube ich. Also es gibt ja auch im Vertrieb, also es gibt ja auch einfach Organisationen, es gibt Schneeballsysteme, die haben es genau abgesehen auf solche Leute, das muss man ja auch sagen, ne? Also die gibt es ja im Vertrieb und da muss man, glaube ich, auch ein bisschen vorsichtig sein, und weil da rutscht man dann vielleicht auch schnell rein, ne? Dass jemand sagt, okay, vielleicht bin ich ja ein guter Vertriebler, und dann kommt irgendjemand und sagt, ja, kannst du bei uns machen, und dann bist du irgendwie freier Handelsvertreter und hier und so, und dann bist du da auf einmal drin und dann hast du keinen Bock mehr auf Vertrieb, weil du nach einem halben Jahr merkst, okay, die haben mich abgezogen. So, ne? Das, von daher würde ich da nicht überall reinspringen, aber ich glaube, vielleicht kann man mit Leuten sprechen, denen man vertraut. Ich glaube, Vertrieb macht ja jeder in seinem Leben irgendwie. Also jeder, der irgendwie jemand anders für was begeistern möchte, das ist es ja, ne? Und du machst ja immer dasselbe. Also jemand für eine Sache begeistern ist ja irgendwie immer Vertrieb. Du musst wissen, okay, was ist meine Nutzenargumentation? Also was findet er eigentlich spannend? Wie baue ich das um, so dass er mir jetzt folgt? Und das machst du im Privaten genauso, wie du es dann auch im Beruflichen machst. Und vielleicht kann man das ein bisschen herausstellen oder für sich mal erörtern, wie das irgendwie funktioniert. Und die Phase oder die Zeit jetzt ist die beste für einen Quereinstieg im Vertrieb, wenn man da Bock zu hat. Weil Vertriebler werden gesucht wie nichts Gutes gerade, ne? Und das ist, glaube ich, die beste Zeit dafür gerade.
Ja. Jetzt bist du ja seit sozusagen diesem Frühjahr, seit April bei WebID tätig, bist dort Head of Recruiting. Du hast doch vorhin schon gesagt, es funktioniert sehr gut, Leute aus dem Sales fürs Recruiting zu begeistern. Was fällt denn leichter, Leute aus dem Sales ins Recruiting zu holen oder Leute aus dem Recruiting in den Vertrieb zu holen?
Leute aus dem Vertrieb ins Recruiting zu holen, fällt mir leichter. Hat aber, glaube ich, eher was damit zu tun, dass die Art von Recruiting, wie ich sie mache oder wie wir sie machen, noch nicht das stereotypische Bild eines Recruiters ist. Weil Recruiting auch viele denken, ich mache dann ein Interview und ich mache dann Absagenmanagement. Ja, das gehört irgendwie auch dazu. Aber viele im Recruiting oder in der Personalarbeit, oftmals hast du ja auch, dass ein Personalreferent Recruiting mitmacht. Ne? Dass es noch so alles sehr generalistisch ist. Und diese Spezialisierung noch nicht so wirklich rausgearbeitet ist. Und deswegen hast du oft halt auch Recruiter, die machen das gut. Aber es sind halt auch keine Vertriebler dann am Ende. Ne? Und deswegen geht es andersrum wesentlich einfacher.
Sehr gut.
Und das merkst du auch an den Gehaltsmodellen mittlerweile, ne? Also, dass es anfängt, dass Recruiting vielleicht auch einen Provisionsanteil auf einmal bekommt, oder das war ja früher auch irgendwie undenkbar, ne? Also, dass auch Vergütungsmodelle ins Recruiting so eingeführt werden, erfolgsabhängig.
Oder generell finde ich auch, dass Recruiting-Software auch sich immer mehr über die Jahre eben Vertriebssoftware angeähnelt hat, wenn es eben jetzt zum Beispiel um Funnel-Darstellung angeht oder einfach darum, dass du jetzt nicht nur irgendeine Kontaktdatenbank hast, sondern halt wirklich merkst, da geht es auch um Schnelligkeit im Endeffekt beim Arbeiten.
Genau, das ist natürlich auch ein riesen Mehrwert. Ne? Also wenn du Recruiting machst, dann denken wir an Funnel, dann denken wir an Conversion, und ein Recruiter muss auch seine Conversion kennen. Also der muss schon wissen, Recruiting-Prozess ist ja auch nichts anderes als ein Sales-Prozess. Ich habe ein Lead, dann mache ich eine Vorqualifizierung, dann geht er ins Interview, dann geht er ins zweite Interview, dann gibt es ein Offer und dann gibt es ein Hiring. Ne? Und diese Conversion-Strecken, die kannst du auch umdrehen, also wie ein Sales-Funnel, und kannst sagen, okay, ich muss eine Stelle besetzen. Wie viele Leads muss ich denn überhaupt generieren, um am Ende einmal diese Strecke durchzugehen? Und das ist eine Denke, die hat ein Vertriebler ganz gut drin im Regelfall, weil das Opportunity-Management ist. Und das funktioniert ganz gut. Und da musst du natürlich die Conversion kennen und musst wissen, okay, der Lead, den ich über die Quelle einkaufe, ist vielleicht im Schnitt ein bisschen besser, weil der in der Vergangenheit besser durchkonvertiert ist als vielleicht andere. Ne? Oder wenn ich folgendes Element benutze in meinem Pre-Screening oder in meinem Interview, habe ich auch eine bessere Conversion, als wenn ich was anderes nutze. Ne? Also das sind schon so diese Vertriebsstrategien, die komplett Einzug erhalten haben, genau wie E-Commerce-Logiken. Ne? Recruiting ist E-Commerce und Vertrieb.
Gibt es da einen bestimmten Trend, von dem du sagst, der ist vielleicht da noch am Anfang, das schaut sich Recruiting erst ganz allmählich von Sales-Prozessen ab?
Ja, das sind individuelle Strecken. Also es gibt mittlerweile die ersten, die komplett individuelle Karriereseiten haben. Also dass du, wenn du folgende soziodemografischen Merkmale mitbringst, was anderes siehst als jemand, der andere soziodemografische Merkmale sieht. Gibt's Tool, habe ich mir gerade auch angeguckt, war ganz spannend. Da fangen an, Karriereseiten sich komplett anders aufzubauen.
Ja, also im Endeffekt so eine Landingpage-Logik dann zu übernehmen.
Auch wieder auf die Person. Das sowieso, aber noch ein bisschen komplexer. Genau, das sowieso. Also das hast du ja jetzt auch, wenn du ein Werbemittel, haben wir jetzt auch, ne? Also bei uns hießen die Fitness Felix, die Persona zum Beispiel. Das war so der sportliche Typ. Der sieht natürlich eine komplett andere Stellenanzeige und eine andere Landingpage als Büro-Barbara, ne? Weil allein die Benefits, die wir als Arbeitgeber anbieten, die sind für Fitness Felix, ist es viel cooler, irgendwie einen, weiß ich nicht, kostenlosen Zugang zum Fitnessstudio zu haben. Und für Büro Barbara ist vielleicht was anderes, was irgendwie für sie spannender ist. Aber beides können gute Vertriebler sein.
Ja, was mich auch interessieren würde, so gerade eben mit dem Wissen sozusagen aus beiden Welten, um eben jetzt, wie du vorhin gesagt hast, an die Zielgruppen ranzukommen, die besonders knapp sind, ITler, Recruiter und im Endeffekt auch Vertriebler. Was musst du heutzutage denn als Recruiter drauf haben, um die richtigen Vertriebler anzusprechen?
Ich glaube, es ist ein sehr anspruchsvoller und komplexer Beruf geworden, weil du musst zum einen natürlich technisch sehr stark sein, weil Recruiting ein sehr technisches Thema mittlerweile geworden ist. Du musst das Internet durchsuchen, dafür musst du ein paar technische Grundkenntnisse haben. Du musst jetzt nicht irgendwie programmieren können, aber du musst schon verstehen, wie funktioniert das Netz und wie funktioniert Google beispielsweise. Also wie funktioniert wirklich die Suche bei Google, und die funktioniert nicht, indem ich da ein Wort eingebe und Enter drücke, sondern da gibt's bullsche Operatoren, die man nutzen kann, und so funktionieren prinzipiell fast alle Suchmaschinen, und LinkedIn oder Xing ist nichts anderes als eine Suchmaschine, die genauso funktioniert. Das ist das eine. Du musst extrem viel Research machen, weil du verstehen musst, wie sich gewisse Berufsgruppen auch durchs Netz bewegen. Also du kannst ja zum einen sagen, okay, ich suche einen fertigen Key-Account-Manager beispielsweise, oder ich guck mal bei anderen Unternehmen, wo stellen die eigentlich ihre Key-Account-Manager her, und setz schon mal vorher an. So, das ist ganz viel Sucharbeit und Detektivarbeit, und dann Listen auch zusammenzustellen, um dann vor vielleicht den Unternehmen schon da zu sein und die Leute vorher da rauszuholen. Das ist der zweite Punkt. Dann musst du natürlich total gut kommunizieren können, weil das ist ein Pitch, ne? Also wenn du überlegst, du sprichst Kandidaten an, dann passiert das im Regelfall, also es gibt zwei Wege oder mehrere Wege auch, aber der typische Weg ist ja, du schreibst sie über irgendwie an, über irgendeinen Messenger, über ein soziales Netzwerk, über E-Mail schon eher weniger. Früher gab es noch mehr, dass man irgendwo ran telefoniert hat. Und was du dann hast, du hast eine kurze Zeit, ne? Du musst entweder einen richtig guten Pitch haben, der passt, damit der Mensch sagt, oh, ja, mit dem schnacke ich mal, das höre ich mir mal an, das hört sich ganz spannend an, weil die Leute suchen ja nicht im Regelfall. Also, dass du mal jemand erwischt, der gerade arbeitslos ist, das ist ziemlich gering, die Wahrscheinlichkeit, also musst du jemand aus dem Job holen. Das heißt, du hast da dieses Pitch, du musst dich darauf einstellen, du musst überlegen, was braucht die Zielgruppe. Und dann gehört da natürlich auch eine Diagnostik zu, ne? Also, du musst dich schon mit Personaldiagnostik auskennen und musst Lust haben, dich damit zu beschäftigen. Und das macht es unfassbar umfangreich. Und hinterher die ganze Statistik, ne? Also, du musst mit Zahlen umgehen können, du musst Conversion-Raten berechnen können. Das können natürlich auch Tools machen, aber du musst sie auch interpretieren können und auch deine Handlung daraus rausziehen. Also ich habe immer, wenn du dir so ein E-Commerce-Geschäftsmodell anguckst, würde ich sagen, Recruiting ist das nochmal in klein. Du musst den Lead-Einkauf machen, du musst die Lead qualifizieren, du musst eine Beratung machen, du musst Verträge meinetwegen aushandeln. Das gehört ja irgendwie auch noch dazu. Im Regelfall liegt das auch beim Recruiting, dass du am Ende die Konditionen aushandelst. Ja, und dann müssen sie irgendwie auch kommen. Und manchmal gehört sogar noch das Onboarding mit zum Recruiting.
Ja, also ziemlich volles Paket. Und jetzt hast du ja gesagt, du würdest eigentlich es jedem, oder du würdest auf jeden Fall sagen, es ist möglich, recht leicht vom Vertrieb in eine Recruiting-Rolle zu wechseln. Was würdest du wiederum den Leuten empfehlen, die im Vertrieb schon unterwegs sind und vielleicht wirklich schon länger auch mit dem Gedanken spielen, ah, so vielleicht generell irgendwie Personalwesen oder auch dezidiert Recruiting wäre was für mich. Was wäre so eine Empfehlung für den Einstieg dorthin?
Also erstmal bewirbt euch bei mir, würde ich sagen. So, das wäre schon mal ganz gut. Ich suche nämlich gerade auch jemanden. und ich glaube, genau diese Stärken, die man auch mitbringt, irgendwie nutzen. Ne? Also na klar, man muss ganz viel lernen irgendwie auch. So, das gehört auch mit dazu. Ich glaube, autodidaktische Typen sind da gefragt, die sich hinsetzen, das Netz durchsuchen, die sich vielleicht mal Blogs durchlesen, Podcasts hören, sich ein Buch schnappen oder irgendwas. Aber auch nicht vergessen, dass genau diese Elemente, die sie gelernt haben, dass sie die auch anwenden oder sich auch selber Use Cases überlegen, weil es bringt auch nichts, in der Personalabteilung zu kommen und dann hast du da jemanden sitzen, der dir sagt, so, und jetzt, da ist ein Rechtschreibfehler am Anschreiben, der kommt auf den Absagenhaufen. Dann ist es nämlich genau gefragt, warte mal, lass uns doch erstmal mit dem schnacken und ich spreche mal, was der überhaupt will. Und das ist ja genau das Element, was oftmals in Personalabteilungen fehlen und was Vertrieb da ganz gut da reinbringen. Das sollte auch, sollte sich auch jeder bewusst machen, dass genau das gefragt ist da drin.
Okay, was mich soweit zum Richtung Abschluss noch interessieren würde, jetzt bist du aktuell wieder in einer führenden Rolle im Recruiting. Denkst du denn, du bist sozusagen also vielleicht kann man es auch nicht sagen, aber du bist innerhalb deines Werdegangs jetzt schon entschieden, in welche Richtung du bleiben wirst, oder hast du das Gefühl, du wirst vielleicht auch für die nächsten Jahre immer wieder diesen Spagat machen zwischen Recruiting und Sales, oder hat sich eigentlich schon eins von beiden eher so ein bisschen als dein Favorit positioniert?
Ja, würde ich schon sagen. Also ich bin schon seit vielen, vielen Jahren an dem Thema Recruiting einfach sehr stark dran und das ist mein Herzensthema. Das heißt jetzt nicht, dass ich nicht auch, ich mache zum Beispiel auch Beratungsprojekte. Also bin halt auch, habe auch ein kleines Nebengewerbe und mache Beratungsprojekte. Und da bin ich jetzt nicht operativ im Recruiting, sondern zeig Unternehmen auch, wie sie gewisse Strukturen aufbauen müssen, wie sie mit solchen Narrativen irgendwie auch brechen und neue Narrative einsetzen. Und von daher würde ich sagen, es gehört immer zusammen, Vertrieb und Recruiting. Aber vom Fachthema her bin ich schon beim Recruiting definitiv.
Sehr gut. Was eigentlich als letzte Frage jetzt noch auf dem Zettel bleibt, ist so ein kleiner Rückblick nochmal über all die Jahre, die wir jetzt ja durchgesprochen haben. Was würdest du sagen, war vielleicht so, unabhängig jetzt auch vom Arbeitgeber, der größte Fail, den du so eigentlich während des eigenen Lernens hattest, über den du aber eigentlich im Nachgang schmunzeln oder lachen kannst, weil es doch vielleicht ein sehr lehrreicher Moment war?
Oh, ich glaube, da gibt es so viele. Also ich
kann auch gerne mehrere aufzählen.
Ja, ich muss mal überlegen, was ich denn erzählen kann. Also ich glaube, ich habe das regelmäßig, dass ich irgendwie immer mal alle 2 Jahre mal zurückblicke und denke, ach, warum hast du das denn gemacht? Das würdest du ja heute so gar nicht mehr machen. Aber im selben Moment auch denke, okay, du würdest es wahrscheinlich heute nicht mehr so machen, weil du diese Erfahrung gemacht hast. Und die war extrem wichtig. Lass mich mal eins raussuchen. Was gibt's denn da? Also ich glaube, ich bin wesentlich ruhiger geworden, so was das ganze Thema angeht. Ich habe echt so einen Hang zu Perfektionismus. So, für mich ist es auch jetzt im Recruiting total wichtig, dass Prozesse extrem gut laufen, dass alles perfekt ist und das ist gar nicht notwendig. Das ist einfach nicht notwendig. Und ich weiß, dass mich das sehr viel Nerven öfter mal gekostet hat, dass ich mit Sicherheit auch mit dem einen oder anderen Stakeholder mal aneinander gerattert bin. Deswegen, das war alles jetzt nicht so dramatisch so, aber ich bin ruhiger geworden und bin gelassener geworden. Das ist, glaube ich, was ich auf jeden Fall aus den Erfahrungen irgendwie rausziehe.
Ah, da kommt vielleicht doch der Hanseat dann durch mit dem Alter.
Das kann sein. Ja.
Okay, das heißt, ja, was gibt's vielleicht noch abschließend, was du zum Abschluss der Folge auch für die Hörer nochmal mitgehen würdest? Das Thema Quereinstieg im Vertrieb und auch Wechsel im Vertrieb oder vom Vertrieb in andere Disziplinen und zurück. Ja, damit darfst du gern das Ende der heutigen Folge einleiten.
Also ich glaube, Vertriebler, richtig guter Vertriebler zu sein oder im Vertrieb unterwegs zu sein, das ist eine Gabe und das ist eine ganz, 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 ganz große Eigenschaft und ein toller Beruf, den Menschen mitbringen, weil es einen unglaublich viele Türen öffnet. So, das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Und da geht es über die überfachlichen Qualifikationen, die ein Vertriebler hat. Ich glaube, das Fachthema ist da relativ egal. Man kann sich dann spezialisieren. Im Prinzip habe ich nichts anderes gemacht. Und seid mutig und probiert euch aus und denkt ein bisschen nach, was ihr alles mit diesen Kompetenzen, die man im Vertrieb vielleicht gelernt hat, irgendwie auch vielleicht anders einsetzen kann oder was einem das bringt. Das ist, glaube ich, was so meine Erfahrungen sind und was ich toll fände, wenn das mehrere Menschen machen und sich darüber Gedanken irgendwo machen. Auf der anderen Seite, jeder, der gerade mit dem Gedanken spielt, ist das mein Bereich oder kann ich da Fuß fassen? Jetzt ist die Zeit dafür. Das ist, war, glaube ich, noch nie einfacher, die Tür irgendwie oder den Fuß in die Vertriebstür zu bekommen und sich mal dort auszuprobieren. Sei mutig.
Super. Dann vielen Dank für den netten Abschluss und vor allem auch für die eigenen Erfahrungen, die du geteilt hast in der Zeit vom 17-jährigen Bankkaufmann bis im Endeffekt dann all den Jahren im Vertrieb dich zu einer Recruiting-Rolle geführt haben. Wenn euch die Folge gefallen hat mit Youth, dann lasst gerne ein Feedback da, abonniert den Podcast und ja, wenn ihr mit mir oder auch mit ihm in Kontakt treten wollt, LinkedIn ist der Ort, an dem ihr uns findet.
Vielen Dank, Marco.
Ja, danke für deine Zeit. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge.